In allen Verbindungsvorgängen, die einen aus der Verstrickung der materiellen Bedingtheit befreien, sollte derjenige, den die höchste Persönlichkeit Gottes empfiehlt, als der Beste angenommen werden. Dieser Vorgang wird in der Bhagavad Gita unmissverständlich erklärt, wo der Herr sagt, Sarvadamang Parityaja Mangikang Sharanam Vraja. Gib alle Arten der Religion auf und ergib dich einfach mir. Dieser Vorgang ist der beste, denn der Herr versichert uns, Ahang Tvang Sarvapa Vibhyo Moksha Yasyami Masuchaha. Ich werde dich von allen sündhaften Reaktionen befreien. Fürchte dich nicht. Man braucht sich keine Sorgen zu machen, denn der Herr selbst verspricht, er werde sich um seinen Geweihten kümmern und ihn vor den Reaktionen, die auf sündhafte Handlung folgen, bewahren. Materielle Gebundenheit ist die Folge sündhaften Handelns. Der Herr verspricht, er werde die Auswirkungen fruchtbringender materieller Handlung aufheben. Und deswegen braucht man nicht besorgt zu sein. Aus diesem Grund ist dieser Vorgang des Verstehens der eigenen Stellung als spirituelle Seele und der darauffolgenden Betätigung im hingebungsvollen Dienst des Herrn der beste. Die gesamte vedische Lehre stützt sich auf dieses Prinzip und man kann es verstehen, wenn man sich an folgenden Empfehlung der Veden hält. Yasya deve pada bhakti yata deve tata guru tasyaite katita hyata prakashante mahatmana. Den großen Seelen, die vorbehaltslos auf den Herrn und auf den spirituellen Meister vertrauen, werden alle Bedeutungen des vedischen Wissens automatisch offenbart. Man muss den reinen Gottgeweihten, den Vertreter Gottes, als seinen Guru anerkennen und ihm dann genauso viel Respekt erweisen, wie man der höchsten Persönlichkeit Gottes darbringen würde. Das ist das Geheimnis des Erfolges. Demjenigen, der sich diese Handlungsweise zu eigen macht, wird der vollkommene Vorgang offenbart. Die im vorliegenden Vers gebrauchten Worte Yael Anyasaratihi bedeuten, dass man zum hingebungsvollen Dienst erhoben wird, wenn man dem spirituellen Meister dient und sich ihm ergibt, und dass man Zuneigung zur höchsten Persönlichkeit Gottes entwickelt. Aufgrund dieser Zuneigung zum Herrn kann man ihn verstehen. Man kann Krishna nur verstehen, wenn man ihn liebt. Das bedeutet, dass man die Position des Herrn, seine eigene Position und seine Beziehung zum Herrn erkennen kann. All dies kann sehr leicht verstanden werden, indem man den einfachen Bhakti-Yoga-Vorgang praktiziert. Sobald sich jemand auf der Ebene des Bhakti-Yoga befindet, werden sein Leiden und seine Bindung an die Materie mit der Wurzel ausgerottet. Der nächste Vers, der das Erfolgsgeheimnis enthält, wird dies sehr klar machen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Satadine Jaya Sri Krishna Chaitana Prabhu Nitananda Yadvaita Gadadhara Sivasari Go Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das blendet euch dieses Licht, ne? Ja, das. Nein, nein, ich kann sehen. So weit. Ist es so gut für euch? Nicht, dass die blendende Ausstrahlung dieses Lichtes. Geht es? Gut. Tatrapaya sahasranam ayam bhagavato dita yat ishvare bhagavati yata der anyasarati. Übersetzung. Von den verschiedenen Vorgängen, die für Befreiung aus dem materiellen Leben empfohlen werden, sollte derjenige, der von der höchsten Persönlichkeit Gottes persönlich erklärt und gut geheißen wird, als in jeder Hinsicht vollkommen betrachtet werden. Dieser Vorgang besteht darin, Pflichten auszuführen, durch die sich Liebe zum höchsten Herrn entwickeln. Srila Prabhupada gibt hier eine sehr schöne Erläuterung mit einem hochinteressanten Text. Sobald sich jemand auf die Ebene des Bhakti-Yoga befindet, werden sein Leiden und seine Bindung an die Materie mit der Wurzel ausgerottet. Ich möchte euch heute inspirieren, nachzudenken über die Frage, was betrachtet ihr als die Wurzel des materiellen Daseins? Ich denke, es ist sehr wichtig, dass sich die Devotees mit dieser Frage auseinandersetzen, denn solange wir nicht die Wurzel des materiellen Daseins beheben in uns oder auflösen in uns, werden die verschiedenen Vorgänge, die wir tun, zu unserem spirituellen Fortschritt nicht wirklich greifen, nicht wirklich, wie soll ich mich ausdrücken, etwas Entscheidendes auslösen. Ich möchte euch, um ein bisschen mehr diese Frage zu konkretisieren, ein Beispiel geben von jemandem, der sich sehr stark bemüht hatte, das materielle Leben aufzugeben, aber dadurch, dass er die Wurzel noch nicht behoben hatte, eben immer wieder weiter mit dem materiellen Leben fortführte. Das Beispiel ist der große Yogi Vishwamitra Muni, der sich zurückzog von der materiellen Zivilisation, um mit großer Entschlossenheit zu versuchen, echtes spirituelles Leben zu praktizieren. Er kam auch unglaublich weit und entwickelte bald so große Stärkkräfte, dass er über die Naturgesetze der materiellen Natur erhaben war. Nicht, er konnte Hare Krishna war was, denn du? Der Vorhang schließt sich. Er konnte also sehr, sehr weit über Maya erfolgreich sein. Er konnte in der Luft fliegen. Er konnte jede Form annehmen, die er sich nur wünschte. Er konnte kleiner werden als das Kleinste. Er hatte eine unglaubliche Kraft entwickelt, seine Sinne zu beherrschen und seine Gedanken. Nun, einmal so hören wir, begab er sich zu einer Meditationssession in den Wald und meditierte für lange Zeit, und dort wurde er aufgespürt von den Devatas, von Indra, der die Befürchtung hatte, dass ihm dieser Vishwamitra Muni gefährlich sein könne in seiner Position als das einflussreichste Lebewesen im Universum. Und Indra ist der König des Universums. Und so schickte ihm Indra eine Anfechtung, der nicht gewachsen war. Er schickte ihm die wunderschöne Menaka und Vishwamitra Muni, der so weit gekommen war, konnte sich in dem Augenblick nicht beherrschen und hatte ein unzulässiges Verhältnis mit Menaka, aus dem sogar ein Kind dann hervorging. Was ich mit dieser Geschichte zeigen möchte, ist, dass man unglaublich weit gekommen sein mag im spirituellen Leben, aber solange die Wurzel des materiellen Lebens nicht ausgemistet ist, können wir eigentlich zu jedem Zeitpunkt wieder zurückfallen ins materielle Leben. Man kann sich noch so bemühen, Angst, du kannst so viele Runden chanten, wie du willst. Sagen wir mal, auch starke yogische Kräfte entwickeln. Nityananda Priya. Aber wenn es uns nicht gelingt, diesen Samen des materiellen Lebens in unserem Herzen, die Wurzel des materiellen Daseins in unserem Herzen zu behandeln, dann können wir jederzeit wieder zum materiellen Leben zurückgehen und das materielle Leben weiterführen. Und es ist sogar so, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass wir wieder dorthin gehen, wie es eigentlich unsere Geschichte als internationale Gesellschaft für interessante Lebensentwicklung zeigt. Ihr seht, es ist sehr wichtig, diese Wurzel des materiellen Lebens, sich erstmal darüber bewusst zu sein und dann zu sehen, was man machen kann auf dieser Ebene, um wirkliches spirituelles Leben zu führen. Was würdet ihr als die Wurzel des materiellen Daseins bezeichnen? Nandi Mukhi? Ich bin der Handelnde und ich möchte genießen, diese beiden Vorstellungen. Dinge unabhängig von Krishna zu genießen. Was ist der Ursprung des materiellen Daseins? Ram Gopal. Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Das ist eigentlich die Auswirkung des materiellen Daseins. Du hast uns aber einen gehörigen Schreck hier am Morgen eingejagt. Ja, das ist materielles Dasein, Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Vorm Frühstück auch noch. Vavisha. Neid ist die Ursache des materiellen Daseins. Was würdest du sagen? Wo würdest du die Ursache sehen, des materiellen Daseins? Du wirst noch überlegen danach. Ist eine gute Frage, oder? Wir sollten auch nicht denken, dass es nur einmal die Ursache des materiellen Daseins gegeben hat, in grauer Vorzeit, als die Menschen noch mit Faustkeilen durch die Gegend liefen. Sondern diese Ursache des materiellen Daseins, wenn wir die nicht beheben, kann die auch im Spirit, wir können auch im Krishna-Bewusstsein ein materielles Dasein, sagen wir mal, materiell geprägtes Dasein noch führen. Wir können auch die Frage, ich will mal die Frage andersherum stellen. Was ist der Anfang des spirituellen Lebens? Liebe. Zu wem? Zu Krishna und auch zu seinen Teilen. Im Nectar Devotion wird gesagt, man solle auch den Lebewesen mit viel Zuneigung entgegengehen und ihn zu versuchen zu erheben, sie zu erheben. Liebe. Der Anfang des spirituellen Lebens, sagt ein Devotee. Gute Frage, ne? Ich möchte hierauf keine sofortige Antwort geben, weil ich es für besser halte, wenn ihr selber nachdenkt über diese Fragen in eurem Leben. Aber im Laufe der Vorlesung werde ich Antworten versuchen, aus dem Bhagavatam zu geben. Materielles Dasein kann uns zu jeder Zeit im spirituellen Leben wieder anfangen, einholen, und dann können wir anfangen, wieder uns unwohl und unglücklich zu fühlen und einfach nicht Krishna in unserem Leben zu spüren. In der Chaitanya Chandrodaya, in diesem Werk, gibt es eine interessante Geschichte über Bhakti. Bhakti, die leuchtenklare Königin, hat Töchter und wünscht diesen Töchtern, wie jede Mutter es tut, alles nur erdenklich Gute. Aber sie stellt fest, dass einige ihrer Töchter, die heißen hingebungsvolles Dien, diese Töchter, glücklich sind und andere immer unglücklich. Und wie jede Mutter macht sie das sehr traurig. Herauszufinden, dass einige der Töchter unglücklich sind, ist für sie sehr, wie soll ich mich ausdrücken, sie wird sehr traurig darüber. Diese unglücklichen Töchter sind immer irgendwo in einer Ecke und sind miesmutig vor sich, leben miesmutig vor sich hin, und Bhakti ist wirklich sehr betrübt und versucht herauszufinden, wo ist die Ursache. Und dann merkt sie, die unglücklichen Töchter sind diejenigen, die das Krishna-Bewusstsein vermischen mit materiellen Motiven. Deswegen sind sie immer traurig und leiden. Und diejenigen Töchter, die Krishna-Bewusstsein in ihrer Reinheit ausführen, sind immer glücklich. Damit endet die Geschichte. Ich weiß nicht, ob die Töchter mit den, die unglücklichen Töchter noch glücklich wurden. Das kann ich euch leider nicht sagen. Wir hoffen es. So ist es auch in unserem spirituellen Leben. Wenn wir müssen arbeiten an unserer Motivation. Der Same des materiellen Daseins ist wirklich, dass wir versuchen, zu uns selber unter dem Diktat des falschen Egos spirituelles Leben zu führen und selber zu genießen. Und der Same des spirituellen Lebens ist, dass wir anfangen, für Krishna etwas zu tun, im Dienste für Krishna. Manchmal ist es wichtig für einen Devotee, Erfahrungen zu sammeln und zu merken, nachdem ich jetzt probiert habe, mich selber in den Mittelpunkt zu tun und selber für mich mein spirituelles Leben zu führen, bin ich immer noch nicht glücklich geworden. Lass mich jetzt probieren, Krishna in den Mittelpunkt zu setzen. Und in dem Augenblick, wo ein Devotee das macht, Krishna in den Mittelpunkt setzen und für Krishna tätig zu tun, ist da ist der Same des spirituellen Lebens gesetzt. Ich möchte noch ganz kurz hier ein im Bhagavatam geht es darum, wie kann man Freiheit erlangen aus der Verstrickung ins materielle Dasein. In diesem, das heißt hier, durch verunreinigte Intelligenz wird man den Erscheinungsweisen der Natur unterworfen und so vom materiellen Dasein bedingt. Wie ein Traumzustand, in dem man scheinbar leidet, muss das materielle Dasein, dessen Ursache Unwissenheit ist, als unerwünscht und zeitweilig betrachtet werden. Das ist so zu verstehen, genau wie ein Träumender in einem Traum so viele Dinge sieht, so sieht auch der Devotee, der den Samen des materiellen Daseins in seiner Brust hat und ihn weiter kultiviert, mit seiner verunreinigten Intelligenz, so viele Themen und so viele Interessenbereiche. Und das Interessante ist, dass die immer ihm einreden, du kannst so zufrieden werden, du kannst so glücklich werden. Doch genauso wenig wie man in einem Traum letztendlich zufrieden werden kann, kann man auch nicht in den Versprechungen der verunreinigten Intelligenz zufrieden werden. Die verunreinigte Intelligenz wird immer den Vorgang des Krishna-Bewusstseins mischen mit materiellen Motiven und materiellen Anliegen und materiellen Dingen. Und es wird so niemals möglich sein für einen Devotee, wirklich den Schnitt zu machen zu seinem materiellen Leben und mit dem spirituellen Leben zu beginnen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserer Philosophie. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir aufhören, wie wir spirituelles Leben anfangen können, müssen wir wirklich mit den Tätigkeiten anfangen, die wir nur für Krishna tun. fängt zum Beispiel beim Chanten der heiligen Namen an. In unserem Seminar hören wir über Nam Kirtan, nicht? Wenn man den heiligen Namen chantet, sollten wir versuchen, Krishna zufriedenzustellen und zu lobpreisen. In dem Augenblick, wo ein Devoti das tut, wird er sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden werden. In dem Augenblick jedoch, wo ein Devoti einfach nur chantet, wir hatten gestern so ein Brainstorming gemacht, ja, um befreit zu werden, um den Geist zu fokussieren und so weiter und so fort, wird das Chanten ihn noch nicht ganz vom materiellen Leben befreien. Der Devoti bleibt noch auf der Ebene des falschen Daseins. Es ist wichtig zu verstehen, etwas für Krishna zu tun. Und in dem Augenblick, wo der Devoti sich dazu durchringen kann, wird es gehen. Natürlich ist dazu Vertrauen nötig. Das Vertrauen, dass in dem Maße, wie man sich Krishna hingibt, dass da auch etwas zurückkommt, dass er sich in dem Maße offenbart oder den Devoti belohnt. Doch dieses Vertrauen ist gerechtfertigtes Vertrauen. Denn es gab nie einen Zeitpunkt, wo Krishna seine Devotis, die sich wirklich ihm zugewandt haben, aus großer Entschlossenheit und am inneren Drang heraus, es gab noch nie einen Zeitpunkt, wo Krishna diese Devotis abgewiesen hat. Krishna nimmt Devotis an, die sich ernsthaft ihm hingeben wollen, und macht verschiedene Arrangierungen, wie diese Devotis zu ihm kommen können. Die liebenswürdigste Eigenschaft von Krishna für einen Devoti in dieser materiellen Welt ist, dass er Bhakta Vatsala ist, dass er der Freund der Devotis ist. Und Krishna wartet auf seine Devotis in der materiellen Welt, sodass sie sich ihm zuwenden. Krishna wünscht sich mehr, als wir es uns vorstellen können, dass wir zurück zu ihm kommen. Wir haben gestern im Brihad Bhagavatamrita gehört, wie Krishna, wie Gop Kumar zurückkehrt in die Vaikuntha-Welten und dort Vishnu sieht. Und Vishnu begrüßt ihn und sagt, alles Gute, alles nur erdenklich Gute für dich. Und dann sagt er ihm, ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass du zurückkommen würdest. Und diese Hoffnung hat mich dazu veranlasst zu tanzen vor Freude. Aber ich habe gemerkt, dass du nicht zurückgekommen bist. Und habe gemerkt, wahrscheinlich wirst du niemals kommen, wenn ich nicht eine besondere Arrangierung mache. Zur gleichen Zeit kann ich nicht einfach die Gesetzmäßigkeiten der Religion brechen und jetzt einfach sagen, den nehmen wir jetzt mal. Krishna wünscht sich sehr, dass er... das ist ja okay, das ist eine Freudenäußerung. Wie heißt euer kleines Kind? Hansi, so? Vaishnavi. Krishna wünscht sich sehr, dass Vaishnavi zurück zu ihm kommt, aber er wird es nicht machen, dass er Vaishnavi einfach so nimmt und in die spirituelle Welt entführt, denn damit würde er seine eigenen Grundsätze der Religion brechen. Krishna wird darauf warten, dass Vaishnavi sich ihm zuwendet. Malt sich schon Bilder für ihn? Noch nicht. dass sie etwas Bewusstes tut. Nun, in dem Fall von Gop Kumar sagt Vishnu, ich konnte eigentlich nicht warten. Und deswegen habe ich schon mal günstige Umstände geschaffen für dich und habe dafür gesorgt, dass du Geburt nimmst am heiligen Govardhanberg. Die Arrangierung habe ich gemacht. Und dann bin ich in dein Leben getreten, indem ich die Form deines spirituellen Meisters Jayanta annahm und habe so zu dir gesprochen und dich so versucht zurückzukriegen. Ich möchte euch jetzt fragen, wie Prahlad Maharaj den Vorgang der Befreiung ansieht. Und ich möchte euch bitten, hier sehr aufmerksam zuzuhören. Er sagt, um also den Samen des materiellen Daseins auszulöschen, brauche man einen spirituellen Meister. Man muss den echten spirituellen Meister akzeptieren und ihm mit großer Hingabe und Vertrauen dienen. Man soll ihm alles darbringen, was man besitzt, und man soll in der Gemeinschaft heiliger Persönlichkeiten und Gottgeweihter den Herrn verehren. Also er sagt hier, zunächst einmal fängt das an mit der Annahme des spirituellen Meisters. Mir ist sehr, sehr klar, dass dieses Thema im Herzen von vielen Devotees in unserer nordeuropäischen Zone einen Schmerz verursacht. Mögen sagen, dieses Thema, gut, ich kann verstehen, dass es in den alten traditionellen Schriften drin ist, aber mit der Anwendung dieses Themas ist einfach, das ist nicht so einfach, denn die letzten Vorfälle des letzten Jahres haben dort doch sehr zu denken gegeben. Ich würde sagen, dass es in jedem Fall wichtig ist, dieses Prinzip in unser Leben zu retten. Wir alle wissen von Srila Prabhupads unglaubliche, sagen wir mal, Geschenk ins das Krishna-Bewusstsein auf eine Weise zu erklären, dass es sehr praktisch ist. Und auch die Devotees, die von einem Diener von Srila Prabhupada eingeweiht worden sind, haben doch mit dieser Einweihung eine Verbindung bekommen zu Srila Prabhupada und der Parampara. Srila Prabhupada ist aber von all den Mitgliedern dieser Schülernachfolge oder der Parampara natürlich am hervorstechendsten, weil er der Begründer dieses Zweiges der Chaitanya-Bewegung ist, nämlich der ISKCON, seiner internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir Srila Prabhupada akzeptieren und ihm versuchen, mit großer Hingabe und Vertrauen zu dienen. Denn hier begegnete uns Krishna in einer sehr greifbaren Form. Hier ist durch die Lotuslippen des spirituellen Meisters ist das spirituelle Leben sehr greifbar erklärt worden. Es ist nicht mehr vage, sondern sehr konkret geworden. Und so können wir mit großer Sicherheit und Klarheit und auch einem großen Verständnis den Weg des spirituellen Lebens nachgehen. Was haben wir in der materiellen Welt, wenn ihr mal so überlegt, was habt ihr? Was haben wir an spirituellen Unterweisung? Wo können wir Gott genau aufspüren und wissen, was er will und was seine Sicht ist? Das geht am ehesten, wenn wir die Sicht eines sehr lieben und sehr großen Devotees sehen, wie er sich zu bestimmten Fragestellungen in unserem Leben äußert. Es ist wichtig, dass wir versuchen, diese Perspektiven anzunehmen, denn sonst wird unsere Intelligenz, die ja sicherlich da ist, immer wieder angezogen werden von irgendwelchen materiellen Konzepten und Ansichten und auch immer wieder sich davon trennen. Es ist wichtig, dass wir es erlauben, dass unsere Sicht und unser Verständnis und vor allen Dingen unsere Intelligenz gefärbt wird von den Unterweisungen einer großen Seele. Dieses Tuch war ursprünglich von ganz weiß, so wie ein weißer Seidenstoff ist es, und es ist dann in Kontakt mit einer safranfarbenen Brühe, oder wie sagt man das, Farbbrühe gekommen und hat jetzt diese Färbung angenommen. So muss es auch mit der Intelligenz werden von einem Menschen in der materiellen Welt. Wir müssen irgendwie das schaffen, unsere Welt mit der spirituellen Perspektive zu sehen. Das ist besonders es ist die Aufgabe von jedem, aber besonders im Grihastha Ashram müssen wir uns immer wieder fragen, wie wir dies integrieren können in unserem Leben. Denn als Grihastha sind wir in Arbeitsstätten beschäftigt und hören neue Philosophien. Manche Devotees gehen jetzt und werden Lehrerinnen in der Waldorfschule und hören verschiedene Philosophien und Betrachtungsweisen. Und es ist wichtig, dass wir diese Betrachtungsweisen integrieren können in die Sicht einer selbstverwirklichten Seele, die uns auch gleichzeitig in dem spirituellen Praxis unterweist. Das Zweite, was sehr wichtig ist für jemanden, der den Samen des materiellen Daseins beheben will, ist die Gemeinschaft heiliger Persönlichkeiten und Gottgeweihter zu haben. Ich glaube, hier liegt die besondere, sagen wir mal, Anforderung, die wir auf diesem Projekt haben. Etwas, was eigentlich sehr schön geht. Wenn wir uns wirklich mal fragen, was wir noch haben, dann müssen wir sagen, wir haben uns gegenseitig. Wir sind irgendwie Devotees Krishnas geworden und nicht durch Zufall sind wir auf diesem Projekt gelandet in dieser Welt und versuchen uns zu arrangieren mit diesem Projekt, versuchen hier unseren Beitrag zu geben, versuchen uns einzubringen und versuchen hier unsere spirituelle Heimat aufzusehen. Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, unsere Basis in dieser materiellen Welt. Aber eine Basis ist wirklich nur da, wo eine menschliche Basis ist nur da, wenn da Beziehungen zu Menschen sind, nicht oberflächliche, sondern tiefe Beziehungen zu Menschen. Ich habe das einmal gemerkt in Bezug auf den Vrindavan-Tempel. In Vrindavan-Tempel gab es eine bestimmte Generation von Devotees, die dort groß wurde und die Entwicklung unseres Vrindavan-Tempels entscheidend geprägt hat. Und mit vielen dieser Devotees habe ich eine Freundschaft gepflegt, weil wir uns so im Interesse sehr nahe standen. Und dann sind diese Devotees durch unterschiedliche Umstände aus dem Tempel gegangen und in andere Projekte gegangen im Westen. Und ich habe gemerkt, wie ich persönlich überhaupt gar nicht mehr so gerne in den Tempel ging. Weil da sind nicht diese Personen, die ich gut kenne. Das sind andere Personen, die ich noch nicht kenne. Natürlich gehe ich immer in den Vrindavan-Tempel, weil dort die Samadhi von Srila Prabhupada ist und Radha Shyam Sundar. Aber ich wollte nur mal sagen, das ist eine ganz natürliche Reaktion. Ich habe neulich mit Devotees gesprochen und die haben mir gesagt, weil ja, in den und den Tempel würde ich jetzt nicht gehen, weil da ist niemand, den ich kenne, zu dem ich eine Beziehung entwickelt habe. Das ist, glaube ich, eine ganz natürliche Sache. Wenn wir an den Züricher Tempel denken und versuchen uns überlegen, zum Züricher Tempel zu fahren, sofort denken wir, ja, wen sehe ich denn da? Das ist für uns als Devotees sehr, sehr offensichtlich, dass wenn wir gehen, dann gehen wir und wollen auch Gemeinschaft mit Devotees haben. Und dann sagen wir vielleicht, oh, es wäre ja toll, wenn Rohini Sutta Prabhu gerade da ist. Also das würde mich ja echt zu der Reise motivieren. Oder wir würden sagen, toll, wenn Shyamananda oder Krishna Chandra da ist. Oder toll, wenn bei den Matajis, die haben ihre Freundschaften. Ich kenne jetzt mich nicht so gut aus in den Schweizer Tempel, in der Schweizer Tempelbevölkerung und kann jetzt nicht so viele Beispiele geben, aber es ist für uns sehr wichtig, dass dort Personen sind, die wir kennen, zu denen wir diesen dynamischen Austausch pflegen, indem wir uns aussprechen können, vielleicht vertraulich unsere Gedanken, unsere Themen offenbaren können, vielleicht auch Fragen stellen, wie siehst du das, ich sehe das hier so, was ist deine Perspektive? Und das bewegt uns, irgendwo hinzugehen. Nicht? Wenn du zum Beispiel, Rajmohan, wenn du denkst, nach Belgrad zu gehen, dann wirst du sofort denken, naja, zu der Stadt zu gehen, das kann ich mir auch ersparen. Aber da ist Draganen und Ivana und ich kenne jetzt nicht die Namen, dein Vater, bestimmte Devotees, die du kennst. Und dann geht man dahin. So ist es auch bei einem Projekt. Ein Projekt, das haben wir in der Vergangenheit sehr oft nicht so klar gesehen. Ein Projekt wird dadurch zu einem Projekt, dass wir Personen sind, zu denen wir eine persönliche Beziehung aufbauen können, Und zwar eine angenehme persönliche Beziehung. Ein Projekt wie dieses hier hat große Möglichkeiten, aber auch große Gefahren. Die Gefahr ist, weil alles so weitläufig ist und auch eine, sagen wir mal, viele Verpflichtungen hier sind, viele Services, die getan werden müssen, die einen also ganz schön einnehmen und in Anspruch nehmen, dass die Devotees nicht dazu kommen, die Gemeinschaft untereinander zu fördern. Aber wir haben schon gesehen, dass eigentlich in Goloka Dham, dadurch, dass einige Devotees sich sehr viel Gedanken machen, wie kann man Foren schaffen, in denen Gemeinschaft stattfinden kann, dass das also nicht, also dass dieses Problem erstmal erkannt ist und dann auch mit guten, intelligenten Möglichkeiten überwunden ist. Es gibt hier verschiedene Easter Ghosties, die Devotees haben angefangen, Seminare hier zu organisieren, dann gibt es Haushältertreffen, wo sich die Devotees in den Grihastha-Gemeinschaften begegnen. Dann gibt es Festivals und so weiter. Aber all diese Möglichkeiten sind nur Hilfen, damit das Eigentliche stattfinden kann, nämlich der tiefe Austausch mit Devotees. Das ist der Reichtum, der immer wieder in den Schriften als Wurzel für Bhakti angegeben wird, und zwar auf der Stufe der beginnenden Devotees, da ist Gemeinschaft mit Devotees die Wurzel von Bhakti, aber auch bei den fortgeschrittenen Devotees, die bereits Liebe zu Krishna kultivieren, auch hier ist die Gemeinschaft mit Devotees die Wurzel für Bhakti. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben hier auf diesem Projekt diese sehr nice Devotees durch Krishnas Arrangierung. Jeder Devotee ist nice, aber es ist irgendwie kompatibel, die passen zusammen, wir wollen was machen und so weiter. Und wir haben eine sehr starke und sehr inspirierte Haushältergemeinschaft, was der Reichtum einer Bewegung ist. Ohne das würde eine Bewegung das würde überhaupt nicht gehen, die ist gar nicht überlebensfähig ohne das. Insofern haben wir gute Möglichkeiten, die wir jedoch bewusst ausleben müssen. Wir müssen uns auch fragen, was bedeutet es überhaupt, fähig zu werden, die Gemeinschaft zu pflegen? Viele von uns sind einsame Wölfe. Enttäuscht vom materiellen Leben haben sie sich zurückgezogen aus der Gemeinschaft von Familie und Freunden und sind dann in eine Bewegung gelandet, ohne die Fähigkeit zu haben, Gemeinschaft zu pflegen. Viele von uns haben schlechte Erfahrungen mit Freunden und Freundinnen gemacht. So ist es möglich, dass die viele Jungs leben Brahmachari leben aufgrund deswegen, nicht weil sie so losgelöst sind, sondern einfach weil sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und viele Mädchen oder junge Frauen leben im Brahmacharini-Leben, nicht weil sie so entsagt sind und so fortgeschritten sind, sondern weil sie einfach einsame Wölfinnen sind, die einfach ja so viele Erfahrungen mit der materiellen Gemeinschaft gemacht haben, dass sie einfach gesagt haben, das ist es, also das ist nur leidvoll, nicht? Und es ist kein Wunder, dass es diesen Menschen manchmal nicht so leicht fällt, jetzt aufs neue Gemeinschaft zu pflegen und es nochmal zu probieren und diese Gemeinschaft auf eine spirituelle Ebene zu bringen. Ich würde sagen, um Gemeinschaft zu pflegen, gibt es zwei wichtige Dinge, die ich einmal gehört habe und die sich auch aus unserer Philosophie herleiten lassen. Es ist das eine, was wichtig ist, ist, dass man einfach Verständnis entwickelt für die Bedürfnisse von anderen. Das ist ganz wichtig, dass wir versuchen zu verstehen, was ist das Anliegen und die Situation eines anderen Menschen. Das zweite aber, damit wir uns in dieser Gemeinschaft wiederfinden können, ist, dass wir uns einbringen selber, dass wir auch den Mut haben, unsere Ansichten zu sagen, wobei es uns immer darauf ankommt, den anderen nicht zu überfahren und zu überfordern und vielleicht in eine Ecke zu drücken. Auch in einer Ehebeziehung sind diese beiden Komponenten ganz wichtig: Rücksicht oder Verständnis für das Anliegen eines anderen und dann der Mut, den eigenen Standpunkt zu vertreten und zu machen, wenn man sich nicht selber einbringen kann, wenn man immer zurückhält, wenn man immer nichts sagt oder nichts sagen will oder nichts sagen kann, dann fühlt man sich irgendwie falsch am Platze, dann fühlt man sich nicht als Person wirklich ernst genommen und gewünscht und erfordert und so weiter. Das sind zwei einfache Dinge, einfache Regeln, und ich denke, um es nicht zu verkomplizieren, möchte ich einfach nur diese beiden Punkte bringen. Um eine Gemeinschaft mit Devotees zu haben, müssen wir erstmal gemeinschaftsfähig werden. Was bedeutet, dass wir Gemeinschaft machen können, dass wir auch uns einbringen, dass wir als lebende, vibrierende Person da drin sind, ohne aber laufend Leute mit unserer ganz speziellen Eigenart zu stören und auf den Schlöps oder den Sari zu treten. Nicht? Also diese beiden Dinge. Wir haben jetzt die ersten beiden Punkte. Prahlad Maharaj spricht, wie wir den Samen des materiellen Daseins, die Wurzel des materiellen Daseins aufnehmen, also auflösen können. Der erste Punkt, man muss den echten spirituellen Meister akzeptieren und ihm mit großer Hingabe und Vertrauen dienen. Nicht? Vertrauen! Einfach mal das tun, was wir hören von Srila Prabhupada, was wir von der transzendentalen Sicht bekommen, und mit Hingabe das ausführen. Dann zweitens, man soll ihm alles darbringen, das gehört noch dazu, man soll ihm alles darbringen, was man besitzt, und jetzt der zweite Punkt, und man soll in der Gemeinschaft heiliger Persönlichkeiten und Gottgeweihtes den Herrn verehren. Und dann der dritte Punkt, mit Vertrauen über den Ruhm des Herrn hören, die transzendentalen Eigenschaften und Taten des Herrn verherrlichen. Immer über die Lotusfüße des Herrn meditieren und die Bildgestalt des Herrn genauso, ich mach mal bis hier. So, wenn wir Gemeinschaft mit Devotees haben, wenn wir den spirituellen Meister angenommen haben, wie wir es alle in Bezug zu Srila Prabhupada getan haben und manche von uns zu Helfern von Srila Prabhupada, dann ist es sehr wichtig zu hören über Krishna und zu chanten über Krishna. Wir haben gerade dieses Seminar des Brihad Bhagavatamrita, wo es im zweiten Teil, wir haben gestern mit dem zweiten Teil angefangen, gestern Nachmittag, wirklich über die Herrlichkeiten von dem hingebungsvollen Dienst geben. Und ich habe mit einigen Devotees gesprochen. Ich muss jetzt sagen, dass ich hier natürlich ein bisschen befangen bin, weil ich so den großen Wunsch habe, das Seminar, also ich bin der Seminargeber, weiß es einige von euch noch nicht, also die, nicht alle von euch nehmen an dem Seminar ja teil. Seminargeber will man natürlich, dass es gut läuft und dass die Devotees, sagen wir mal, wirklich etwas daraus ziehen können. So, ich weiß es nicht, ich habe ein paar Devotees gefragt und die, weil, sagen wir mal so, ich habe selber gemerkt, als wir über Krishna sprachen und über diese tiefgründige Geschichte, dass plötzlich alle Devotees, kam plötzlich eine Atmosphäre auf. Erstmal ist mir aufgefallen, es war unglaublich konzentriert, was nicht immer da ist, wenn man eine Vorlesung gibt, weil sie nicht alle anspricht in gleicher Weise. Also die Devotees haben sich, glaube ich, von der Konzentration her zu beurteilen, angesprochen gefühlt. Das sollte man tun unter den Devotees, dass wir zusammenkommen und Krishna verherrlichen und Krishnas Namen chanten. Ich denke, wir haben viele Devotees hier, die musikalisch sind. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr, wenn ihr Zeit habt, mit einem Harmonium vor den Devotees da sitzt und im Tempel singt. Die ganze Gemeinschaft wird davon, also erstmal verherrlicht ihr Radha Madan Mohan, die sich sehr freuen, und dann wird die ganze Gemeinschaft davon geprägt, dass hier Krishna lobpriesen wird und verherrlicht wird in der Gemeinschaft. Oder wenn wir im Kirtan da sind, sollten wir versuchen, kurz für unseren Alltagssorgen zu vergessen, kurz unser Management oder die finanzielle Situation oder die personale Situation kurz vergessen, obwohl das schwer ist, weil das Herrn genauso verehren, wie es die Shastras und der Guru vorschreiben. Ich darf nochmal zusammenfassen, der Vorgang, den Prahlad Maharaj für den besten ansieht, ist, dass man einen echten spirituellen Meister akzeptiert und mit Vertrauen und Hingabe dient, dass man mit Geweihten des Herrn Gemeinschaft pflegt, nicht? Dazu muss man gemeinschaftsfähig werden. Dann, dass wir als nächstes über die transzendentalen Eigenschaften Krishnas sprechen oder ihn verherrlichen, also Shravanam und Kirtanam ist damit gemeint. Und dann, dass wir die Verehrung betreiben. Radha Madan Mohan, ja, für uns auf diesem hier sind, Radha Madan Mohan verehren. Hare Krishna. Damit bin ich an ein vorläufiges Ende gekommen. Habt ihr zu diesen Themen irgendwelche Fragen, die euch noch bewegen? Ja, Adishesh? Ja, das ist so wichtig. Nur so zum Spaß habe ich es gesagt, ja. Jeder zweite Sannyasi? Mir unglaublich, das ist natürlich etwas, was mich sehr interessiert ist. Das hast du gehört so? Hat das so? Ja. Jeder zweite. Ele, mele, mu, raus bist du. Ich finde diese Frage von Adishesh Prabhu sehr, sehr wichtig und macht mir sehr tiefe Gedanken über dieses Thema auch. Wir können auch sagen, mit dem Guru sind auch so viele gegangen, denn viele Sannyasis waren ja auch Gurus, also es geht meistens einher. Mir war das klar, als ich diesen Text, ich höre immer Tapes von Prabhupada beim Prasadieren und Prabhupada hat über diesen Text gesprochen und hat mich so angesprochen, weil es um den Samen des materiellen Daseins geht. Da habe ich auch gedacht, ja, Krishna, wie soll ich den Devotees morgen sagen, sie sollen mit großem Vertrauen und Hingabe den echten spirituellen Meister akzeptieren? Und ich weiß, dass ja gerade in der nordeuropäischen Zone unser ich will das jetzt gar nicht so formulieren, weil das nur Schmerzen im Herzen bringt, nicht? Wir wissen ja, was sie meinen, nicht? Sie hat sich anders orientiert, muss man einfach sagen, im Leben als zuvor, sein Leben neu definiert. Ich persönlich gehe da inzwischen so, ich will das ganz, ganz offen sagen, weil es ist eine ehrliche Frage und eine wichtige Frage und ich möchte auch hier ich persönlich gehe so damit um. Wir müssen Zuflucht suchen bei einer Seele, die nicht so in der Entwicklung ist, wie die meisten von uns. Ich glaube, wir müssen nach 25 Jahren ISKCON oder ist es jetzt 30 Jahren sehen, der Vorgang ist nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben und wie wir das gehofft haben. Denn es gibt so viele Unglücksfälle, nicht? Aber das ist auch wirklich Unglück. Das ist nicht nur einfach Neuorientierung und so weiter. Dann Tränen und Verzweiflung und all das ist da mit. Ich glaube deswegen, dass wir uns auf die sicheren Positionen, die unsere Tradition gibt, vertiefen müssen. Ich zum Beispiel bin ja auch ein Guru in unserer Bewegung. Ich bin gerade dabei, in der Beziehung zu meinen Schülern Prabhupada mehr in den Mittelpunkt zu bringen. Das klingt jetzt so floskelhaft, dass man schon das gar nicht mehr hören kann. Das sagen wir ja seit 15 Jahren, nicht? Was das bedeutet in der Praxis ist, dass ich einfach meinen Schülern sage, ich bin der ich bin, ein Devotee, der sich bemüht, ich denke ernsthaft, mir ist es sehr wichtig, das Krishna-Bewusstsein, ich bin nicht vollkommen, ich habe nicht reine Liebe im Herzen zu Krishna, aber ich bemühe mich und manchmal gibt Krishna mir seine Barmherzigkeit. Was ich tun kann für euch ist, euch mit dem zu verbinden, wo ich meine ganze Kraft kriege, nämlich von Srila Prabhupada und der Schülernachfolge. Das heißt, die Bücher zu lesen, die Bücher vielleicht zu erklären, immer neue Perspektiven zu geben und vor allen Dingen diesen Irrtum aufzuräumen, dass man sich nicht direkt an Prabhupada wenden kann. Ich kam darauf, als mir ein Devotee, ein Schüler von Harikesh, somit richtig so, wir sprachen so über diesen Fall, also vor allem als dieses Ereignis im Leben. Ihr merkt, ich bin noch immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich einfach weiß und ja jeden Tag bete, dass es nicht, dass er sich wieder fängt auf einer Ebene, wo er spirituell zufrieden ist und wieder seine Talente, die ihm Krishna gegeben hat, in seinen Dienst einsetzt. Nicht? Das ist meine Haltung. Ich werde dafür kritisiert, ich weiß, aber das kann ich tun. Ich sehe das nun mal so. Ich denke, wir müssen einfach dieser Devotee sagte mir, was ist der Unterschied zwischen einem Devotee, der 1977 oder sagen wir mal 1976 eingeweiht wurde von Srila Prabhupada, ihn vielleicht einmal gesehen hat, wenn überhaupt, dass viele der Einweihungen über die Post gemacht wurden. Und mir, der ich 1978 dazu kam, ein Jahr nachdem Srila Prabhupada oder ein paar Monate nachdem Srila Prabhupada den Planeten verlassen hat, also in seiner Vapu-Form, wo ist der wirkliche Unterschied in der Beziehung? Fand ich eine sehr gute Frage. Die stellte er so richtig als Betroffener, der sich neu orientieren muss, der nach einer Anbindung und einer Verbindung zu einer großen Seele sucht, die ihm ja eine Perspektive geben kann in der Welt und zu orientieren. Wo ist der Unterschied? Und ich fand die Frage erstmal großartig und sage jetzt erwarte nicht, dass ich sofort was sage. Ich muss jetzt erstmal nachdenken über diese Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und mir ist aufgefallen, dass viele von den Schülern, von den anderen Spiritual Meister, die sagen genauso gut, Prabhupada hat gesagt, Prabhupada hat das gemacht, Prabhupada hat das gemacht. Die wissen das alle. Die haben die Tapes gehört, die haben die Bücher gelesen, die haben sie verstanden zu einem gewissen man sollte immer da demütig sein, zu einem gewissen Maße verstanden, nicht? Und sie finden das toll, wenn über Prabhupada gesprochen werden, ihnen liegt die Persönlichkeit unglaublich, nicht? Und so weiter. Und dann kommt zum Teil so ein Prabhupada-Schüler rein und sagt, ich bin Prabhupada-Schüler, und man weiß, ja, wir wollen mal deine 24 Stunden am Tag jetzt analysieren, wie viel Prabhupada da vorkommt, nicht? Und wir sagen, das wollen wir gar nicht selber machen, mach das selber, das ist dein Leben, nicht? Und ja, man muss ja so vorsichtig sein, wir wollen ja niemanden kritisieren, aber verstehst du, was ich meine? Da sind die Devotees doch viel mehr mit Prabhupada, die ihm dienen, die aktiv im Service beschäftigt sind, die Bücher lesen, die Perspektive sehen, da ist doch viel mehr Verbindung als ein Prabhupada-Schüler, der einfach nur sagt, ja, ich bin Prabhupada-Schüler, ich bin und so weiter. Schüler ist derjenige, der folgt, der Mission, dem Anliegen, der Perspektive des Spiritualmeisters folgt, nicht derjenige, der einfach gerade eine Einweihung gekriegt hat, weil er gerade dann Ja, weil er so viel Mercy gekriegt hat, aber die noch nicht genutzt hat. Das ist meine ganz persönliche Ansicht dazu. Ich habe am Kindergeburtstag, also als ich Geburtstag hatte, habe ich gesagt, eine Erfahrung mitgeteilt. Ich lese jetzt schon seit mehreren Jahren zur Kati-Zeit den Nektar der Hingabe von Rupa Goswami, was Srila Prabhupada gesagt hat, das ist das Gesetzbuch für ISKCON, und ich finde das so toll, dieses Buch. Ich konnte das zuerst überhaupt nicht verstehen und konnte, wie die Themenentwicklung war. War mir total fremdartig. Wie hängen diese Informationen zusammen? Ne? Und weil ich das regelmäßig lese, sehe ich plötzlich hier aus dem Buch eine Persönlichkeit herausleuchten. Srila Prabhupada, aber hinter ihm Rupa Goswami, der Rupa Manjari ist, eine sehr vertraute Gefährtin von Srimati Radharani, und der die Rupa Manjari, die uns beschäftigt in unserer ewigen Beziehung zu Radha und Krishna. Nicht? Und bin total in Ekstase, das zu lesen, und merke plötzlich, da ist eine Beziehung über 500 Jahre oder wie lange das ist, 400 Jahre ist da weggegangen, möglich. Man wird inspiriert und so weiter. Diese, sagen wir mal, mystische Erfahrung, will ich fast dazu sagen, hat mich unglaublich bewegt, sagen wir mal, völlig überzeugt davon zu sein, dass es möglich ist, mit Prabhupada eine Beziehung aufzunehmen. Ich sage nicht, dass das leicht ist, dass jetzt alle Devotees, die enttäuscht sind von ihrem Guru, in einer bestimmten Hinsicht enttäuscht sind und so weiter, dass die jetzt einfach sagen, so umschwenken können, ich bin Prabhupada-Schüler, Haribo, und damit und nicht mehr weiter nachdenken, alles klar, zack, 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 zack. Man muss daran arbeiten. Muss sich selber spirituelles Leben ist ein individueller Prozess. Man muss sagen, was bedeutet das für mich? Wer ist diese Persönlichkeit in meinem Leben? Und wie kann ich vielleicht mehr erfahren über ihn oder mehr Verbindung zu ihm aufnehmen? Das ist eine Arbeit. Das ist nicht so automatisch, wie wir das immer so machen. Okay, der eine ist gegangen, der nächste bitte. Nicht, so geht das nicht. Aber ein Devotee, der ernst daran ist und sich bemüht, glaube ich, kann eine tiefe Verbindung verspüren. So, jetzt Vertrauen zu den Sannyasis, wenn jeder zweite. Prabhupada hat das auch gekannt, diese Problematik, und hat dazu einmal gesagt, wenn ich weiß, dass eine Speise jetzt gut ist, eine Speise ist jetzt gut, wenn ich weiß, sie wird in der Woche schlecht. Ich habe zum Beispiel so einen tollen Kuchen im Augenblick, der muss schnell auf, den werde ich heute auch verteilen, der muss schnell weg. Nicht sonst ist er. Solange der gut ist, esse ich den. Solange ein Sannyasi, ein Vairagi Bhai, richtig wie ein Sannyasi lebt, folgen wir unserem Vairagi Bhai. Vairagi Bhai heißt Bruder in der Entsagung. Nicht? Dabei muss ich schon wieder lachen, die Sannyasis, also uns geht so gut wie, also ich will da keinen, will da wenig, nee, das ist nicht so eine große Entsagung, Sannyasi in der ISKCON zu sein. Muss halt jeder Sannyasi muss das für sich selber überlegen, kann ich entsagen, wo kann ich ein Opfer machen für Krishna. Das ist auch wieder eine Frage des ganz individuellen Herangehens daran und der ganzen, mit der eigenen Ernsthaftigkeit. Das kann man auch nicht einfordern. Das ist etwas, was entweder im Herzen geschieht oder nicht geschieht. Nicht wahr? Solange ein Vairagi Bhai, ein richtiger Vairagi Bhai ist, folgen wir ihm mit großer Hingabe und geben wir unser Vertrauen. Und wenn irgendwie was in ihm geschieht, dass er den Ashram wechselt, ich würde heutzutage sagen, dann sollen wir ihn mit großer Liebe auf die Schultern schlagen und sagen, mein Junge, du hast meine besten Wünsche dafür. Mögest du glücklich werden in dem nächsten Ashram. Das war schon zu Prabhupads Zeiten, hat er das so gesehen. Eigentlich wird uns sehr klar, diese Sache mit dem Sannyasi-Stand. In den Schriften heißt es ja, die sollen, im Kali Yuga gibt es vier Dinge, die nicht getan werden sollten. Was war das nochmal? Ashwamedha Yagya. Dann, dass der Bruder des Ehemannes ein Kind zeugt mit der Ehefrau, wenn der Ehemann jetzt aus biologischen Gründen nicht in der Lage dazu ist. Dann, was noch? Kuyagya, nicht Ashwamedha, sondern Kuyagya. Vielleicht beides, ja? Gut. Und dann als viertes Sanyas. Sollte man nicht machen. Jetzt ist natürlich die Frage im Stand, ja, warum machen wir es? Prabhupada hat gesagt, zum Predigen ist es wichtig. Und ich finde es toll. Hoffentlich passiert kein Unglück. Betet für mich. Krishna. Ja, ich muss jetzt Folgendes sagen. So gerne ich deine Frage und Nityananda Priyat, ich bin auch sehr froh über deine Frage. Aber wir haben 9:10 und wir wollen um 9:10 mit unserem Seminar weitermachen. Zugunsten des Seminars denke ich, dass wir hier auf müssen. Ich muss auch noch ein bisschen was vorbereiten und so weiter. Ich gebe morgen, also morgen am Montag, am Dienstag, dann geht das Flugzeug. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Um 1 Uhr, dann kann man noch eine Vorlesung geben. Und müssen wir mal sehen. Ja, also merkt euch die Fragen, die werden bestimmt beantwortet werden. Und wenn nicht von mir, dann von anderen Devotees, wie Adishesh und Vishwadev. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Sisi Radha Madan Mohan ki jai, Go Premanandi Adirbo.